Wir machen weiter im 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Ab Vers 15. Ich lese nochmal den ganzen Abschnitt, Verse 14 bis 18. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja, wir haben uns bereits damit beschäftigt. Das heißt, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Glückselig seid ihr, wenn ihr leidet, eben um des Namens des Christus willen. Wenn Gläubige verfolgt werden, dann sollen sie sich freuen. Jesus sagt, dann hüpft und springt um der Verfolgung willen. Die Verfolgung ist etwas, was Gläubigen vorausgesagt ist. Der Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, so werden sie euch hassen. Die Gemeinde ist ein Fremdkörper in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist ja im Himmel und dort gehören wir hin und wir warten darauf, beim Herrn zu sein. Und eine kurze Zeit sind wir Fremdlinge in dieser Welt, in einer ungerechten Welt und bekommen deswegen auch den ganzen Zorn und die Wut der Welt zu spüren. Denn Gläubige schwimmen, oder das sollte zumindest so sein, sie schwimmen gegen den Strom und machen nicht alles mit, was in der Welt so gang und gäbe ist, decken auch Dinge auf und sprechen natürlich von Sünde und davon, dass alle Sünder sind. Und das ist etwas, was vielen eben nicht passt. Der Mensch ist nicht bereit, sich einzugestehen, dass er Sünder ist. Und deswegen provoziert das. Und nicht nur das, sondern auch, wir hatten uns damit beschäftigt, wenn Gläubige manche Dinge eben nicht mitmachen, nicht in den gleichen Schlamm laufen, wie Petrus es ausdrückt, auch das bewirkt, dass einige dem Christentum feindlich gegenüberstehen. Und ich meine jetzt nicht das organisierte Christentum, sondern das biblische Christentum. Das Christentum, wie es allgemein bekannt ist, das ist sehr angepasst an die Welt, das entspricht ganz der Welt und da kann man eben nicht davon sprechen, dass es gehasst wird. Zumindest hier nicht. Es gibt natürlich Regionen auf der Welt, wo nur eine Religion zugelassen wird und alle anderen werden gehasst, sowohl falsche Religionen als auch der wahre biblische Glaube. Aber Christen sind weltweit am meisten der Verfolgung ausgesetzt. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache, dass Christen massiv verfolgt werden auf der ganzen Welt und sich hier das erfüllt, was hier der Herr Jesus vorausgesagt hat und was Petrus hier auch uns erklärt. Sie müssen sehr viel durchmachen um des Herrn willen, aber, und das ist das Gute, und das, was auch uns Zuversicht gibt, es heißt hier, dass der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit auf ihn ruht. Das heißt, Gläubigen, die Verfolgung erleiden um des Herrn willen, ganz besonders beisteht, sodass die unmöglichsten, menschlich gesehen unmöglichsten Dinge geschehen, wie dass Menschen unter Folter, unter schweren Schmerzen, unter schwerem Leid trotzdem noch Gott preisen und ein Zeugnis sind für den Herrn. Menschlich gesehen unmöglich. Und wenn wir nachdenken, könnte ich das, müssten wir menschlich gesehen zum Schluss kommen, nein. Aber hier haben wir diese wunderbare Verheißung, dass der Heilige Geist eben denen hilft, die um des Herrn willen leiden und Schweres durchmachen. Nun, jetzt ist die Frage, hilft der Heilige Geist auch und steht er auch denen bei, die wegen Mord leiden, oder weil sie Diebe sind oder weil Übeltäter sind. Und auf das geht Petrus jetzt ein. Er sagt es in Vers 15, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Paulus sagt auch, solche seid ihr gewesen. Er sagt sehr wohl zu den Gläubigen, unter euch waren Mörder, Diebe und so weiter. Er listet eine ganze Reihe von schlimmen Sünden auf und dann sagt er unter euch, oder solche seid ihr gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid gereinigt. Und das ist das Große, was ein Christ bezeugen darf. Ein Christ war in der Vergangenheit, in seinem alten Leben, schuldig aller möglicher Sünden, bis hin eben zu Mord. Das heißt nicht, dass jeder ein Mörder war, aber dass auch solche eben zu den Christen gehören, die einen Mord tatsächlich begangen haben und dann zum Glauben gekommen sind und eben dann nicht mehr Mörder waren. Solche seid ihr gewesen. Deswegen ein Christ sollte nicht weitermachen wie bisher. Deswegen sollte keiner als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Also hier wird es noch weiter gefächert. Wir haben Mord, wir haben Dieb, ist ganz klar, Sünde. Und Übeltäter, hier werden noch weitere Delikte sozusagen aufgeführt, ohne es genauer zu erklären, was er denn genau meint. Aber es gibt einige Dinge, je nachdem, wo man lebt, die auch den staatlichen Gesetzen widersprechen. Und als Christ haben wir die Aufgabe, uns dem Staat unterzuordnen. Das heißt, wir sollen vorbildliche Staatsbürger auch sein. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, aber das heißt nicht, dass wir hier auf der Erde, weil unser Bürgerrecht ja im Himmel ist, alle bürgerlichen Gesetze missachten. Nein, sondern wir ordnen uns unter und so haben wir sowohl die Gebote, die sich aus der Schrift ergeben, egal ob in einem Land Mord erlaubt ist, wir sollen nicht morden, wir sollen kein Mörder sein. Also das sind die Gebote der Schrift, die sind für uns verbindlich. Und dann gibt es aber noch Gesetze, die können in einem Land so sein, im anderen so. Und es kann sein, wenn wir die Gesetze brechen, dass wir eingesperrt werden, weil wir die Gesetze dieses Landes gebrochen haben. Und ich meine jetzt nicht Gesetze, wo die Bibel sagt, da müssen wir Gott mehr gehorchen, sondern Gesetze, die einfach gegeben sind. Ja, zum Beispiel nehmen wir mal die Verkehrsgesetze. Wir können nicht mit 100 im Dorf fahren, wo man nur 50 fahren darf. Und wenn wir dann ins Gefängnis kommen, dann sollen wir nicht sagen, wir leiden jetzt, weil wir verfolgt werden, ja, weil wir Christen sind. Gut, mit 100 kommt man auch nicht ins Gefängnis. Also nehmen wir mal, ein Gesetz ist ja jetzt verschärft worden, dass man keine Autorennen in der Stadt und überhaupt, also außerhalb von der Rennbahn, machen darf. Und da kann man bis ins Gefängnis kommen. Und ja, dann braucht man nicht sagen, ja gut, aber alle meine gläubigen Freunde machen auch solche Autorennen. Und deswegen habe ich da auch mitgemacht und dachte, das wäre ganz okay. Und jetzt bin ich im Gefängnis und leide um des Herrn willen. Und wenn es mir jetzt schlecht geht, frage ich mich, wo ist jetzt die Ruhe, die Gott mir durch seinen Heiligen Geist versprochen hat. Diese Verheißung gilt eben nicht hier für solche Bereiche. Deswegen sagt Petrus auch, keiner soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Das soll nicht der Fall sein, sondern ein Gläubiger soll sich dadurch auszeichnen, dass er ein neues Leben hat. Dass er weiß, er hat Vergebung. Wegen all diesen Dingen ist der Herr Jesus ans Kreuz gegangen, hat sein Blut fließen lassen, hat uns erkauft, hat vollkommen gesühnt. Und wenn einem das bewusst ist, dass man in Sünde gefangen war und durch den Herrn Jesus befreit worden ist, dann sollte man nicht weiterhin die gleichen Sünden begehen, die man in der Vergangenheit begangen hat. Und es gibt Dinge, das können viele bezeugen, die ändern sich von einem Tag auf den anderen. Ja, wenn man tatsächlich ein Mörder war, dann wird man nicht sagen, jetzt bin ich gläubig geworden, jetzt brauche ich aber noch 5 Jahre, bis ich es überwunden habe und so lange bringe ich noch Menschen um. Das ist etwas, was ich von einem Tag auf den anderen erledigt haben sollte. Und genauso mit, dass man ein Dieb ist, ja, auch das sollte sich sehr schnell erledigt haben. Man sollte nicht, wenn man zum Glauben gekommen ist, dann weiter stehlen. Natürlich gibt es jetzt die sogenannten Kleptomanen. Vielleicht haben die etwas länger zu kämpfen. Aber ich denke, jeder weiß, es gibt viele andere Bereiche, die, wo man sehr lange zu kämpfen hat, ja, wo man als Christ einfach lange Zeit braucht, um zu überwinden. Und das muss man auch sagen, es gibt wirklich auch Bereiche, da wird man bis zum Ende seines Lebens kämpfen. Da muss man einfach realistisch sein. Paulus selbst spricht von diesem Kampf. Immer wieder zeigt er es auf, dass wir uns in einem Kampf befinden zwischen dem Geist und dem Fleisch. Und hier brauchen wir immer wieder die Hilfe des Herrn, um zu überwinden und dass wir auch sagen können, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt, eben durch Jesus Christus, der uns einfach hilft zu überwinden. Deswegen sagt er, keiner von euch, also er zählt jetzt Bereiche auf, die sehr wohl im Rahmen dessen sind, was möglich ist. Es ist nicht so, dass ein Christ permanent sagen muss, ich kann, obwohl ich bin halt Kleptomane, ich kann das nicht überwinden. Petrus sagt, keiner von euch. Deswegen soll auch der Kleptomane überwinden in diesen Bereichen. Das heißt, keiner soll als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Also hier sagt er, das soll einfach nicht vorkommen. Jetzt kann es natürlich sein, dass ein Gläubiger wirklich meint, er leidet um der Gerechtigkeit willen. Und das ist der letzte Punkt, den er aufzählt. Oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Die Frage ist, was ist gemeint? Ist es der Nachbar, der sich ständig einmischt in die Angelegenheiten des anderen Nachbars, der ständig sich da erkundigt, was ist jetzt wieder los und nicht vor seiner eigenen Tür kehrt und so den Nachbarn zur Weißglut bringt? Ich meine, das gibt es ja auch. Oder ist noch etwas anderes gemeint? Ja. Wenn ein Nachbar sehr neugierig ist und sich immer einmischt, dann wird er nicht unbedingt deswegen ins Gefängnis kommen. Und deswegen denke ich, dass etwas anderes gemeint ist, obwohl es natürlich richtig ist, dass wir uns nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen sollen. Ja, hier ist aber eher etwas gemeint, wenn wir diese Liste anschauen, wir haben Mörder und wir haben Dieb. Beides zieht den Zorn des Staates nach sich. Und Paulus sagt, der Staat hat zu Recht den Stachel, um zu bestrafen. Deswegen ist es auch gut, dass es einen Staat gibt, mit Polizei und so weiter, dass auch wirklich Bestrafung durchgesetzt werden kann und umgesetzt werden kann. Das ist ein ganz biblisches Konzept und Gott hat den Staat eingesetzt und ich wünsche keinem, weder Christen noch Nichtchristen, in einer Anarchie zu leben. Wir wissen, dass da dann das Recht des Stärkeren gilt und dass das Chaos kommt und dass Christen überhaupt nicht ein friedliches Leben führen können. Deswegen können wir dankbar sein, dass der Staat wirklich auch den Bösen bestraft, so wie Paulus es ganz klar und ganz korrekt sagt. Also der Staat bestraft den Mörder, der Staat bestraft auch den Dieb und den Übeltäter. Nicht immer, nicht in jedem Fall. Ja. Wenn wir an einen Bereich denken, Abtreibung ist ganz klar von der Bibel her Mord, bestraft der Staat in vielen Fällen nicht. Ja. Grundsätzlich gibt es aber dieses Prinzip und deswegen ist auch Nummer 4 etwas, was die Strafe des Staates nach sich zieht, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es das ist, jemand, der sich in fremde Dinge mischt. Das könnte jemand sein, der für staatliche Unruhe sorgt. Zum Beispiel auch Christen oder die sich als Christen verstehen, die sagen, der Staat macht so viele ungerechte Dinge, so viele Dinge, die wir nicht gutheißen können, was ja stimmt, das ist ja richtig. Das macht der Staat. Ja, und vieles, was wir mit unseren Steuergeldern finanzieren, da können wir nicht dahinter stehen und trotzdem sollen wir die Steuern zahlen. Aber angenommen, jetzt sagt jemand, Moment mal, ich kann das doch nicht finanzieren, ich kann das mit meinem Gewissen nicht verantworten, ich zahle jetzt keine Steuern mehr und außerdem sorge ich dafür, dass ordentlich Unruhe und Chaos entsteht. Ja. Blockiere Regierungsgebäude, mach da Sitzblockaden, stecke vielleicht noch nachts irgendwas in Brand und solche Dinge, um ein bisschen für Unordnung und Unruhe zu sorgen. Und so mischt man sich in fremde Dinge. So mischt man sich ein und meint, das macht man für Gott, um wirklich etwas Positives zu bewirken. Und das ist gar nicht so lächerlich, denn es hat schon, sehr viel in Amerika muss man sagen, Christen gegeben, die ja solche Sachen machen. Ja. Auch der Ku Klux Klan in Amerika, der bezeichnet sich als christlich und zwar als konservativ, fundamentalistisch christlich. Und sie berufen sich auf Gott und sagen, dass sie das, was sie tun, im Namen Gottes tun. Und da mischen sie sich in fremde Dinge, etwas, wo sie sich nicht einmischen sollten, und ziehen Strafe nach sich. Und man kann davon ausgehen, dass jemand von diesem Clan, wenn er im Gefängnis landet, dass er dann meint, jetzt um der Gerechtigkeit willen zu leiden, um des Herrn willen zu leiden. Und das ist eben nicht richtig. Ein Gläubiger sollte sich wirklich dadurch auszeichnen, dass er ein guter Bürger ist, wie ich gesagt habe. Dass sogar von offizieller Stelle gesehen wird, man engagiert sich zum Beispiel für andere, man hilft sich gegenseitig, man hilft auch anderen. Dass dann, wie Paulus es auch gesagt hat, dieses Gute, was Christen tun, auch im positiven Sinne bemerkt wird. Und deswegen sollte man als Gläubiger eben nicht dadurch auffallen, dass man sich in fremde Dinge mischt. Man kann das jetzt natürlich auch auf den Arbeitsplatz übertragen, auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer, der einige Dinge schlecht findet, die seine Firma, sein Unternehmen macht und tut, und da jetzt massiv anfängt zu blockieren, vielleicht zum Streik aufruft oder der eigenen Firma Steine in den Weg wirft. Und auch da mischt man sich in fremde Dinge. Wenn man an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr verantworten kann, was die eigene Firma tut, dann muss man über eine Kündigung nachdenken. Ja. Dann kann man auch unterscheiden, ist es ein großer Konzern und ist der Bereich, in dem man selbst arbeitet, in dem man unterstützt, kann man da mit gutem Gewissen arbeiten oder kann man es nicht? Und beim kleinen Unternehmen ist es natürlich etwas anderes, weil da unterstützt man automatisch dann mehr das ganze Unternehmen. Aber das sind so Fragen, die jetzt schwieriger sind. Aber die Konsequenz sollte nie sein, dass man anfängt, das eigene Unternehmen zu torpedieren und sich da einmischt und sagt, ich mache es denen jetzt so schwierig wie möglich, dass sie einfach nachdenken über eine Änderung ihrer Policy. Ja. Also das ist eben nicht richtig, sondern auch hier auf dem Arbeitsplatz sollte man positiv auffallen, dass man nämlich seine Arbeit gut tut, dass man einfach da auch als Christ bemerkt wird im positiven Sinne. Und wenn man dann gekündigt wird, dann soll man nicht sagen, weil ich gläubig war, bin ich gekündigt worden. Ich meine, natürlich gibt es diese Fälle schon, ja, dass man einfach Sachen nicht mitmachen möchte, die nicht in Ordnung sind. Da müssen wir ja Gott mehr gehorchen. Wenn wir persönlich etwas tun sollen, was nicht korrekt ist, vielleicht betrügen, vielleicht andere Sachen, die gegen das Wort sind, dann müssen wir sagen, nein. Und wenn wir dann gekündigt werden, dann können wir uns wirklich auf die Schrift berufen und sagen, das war um der Gerechtigkeit willen. Wenn wir aber nicht einverstanden sind, dass zum Beispiel die Firma auch in irgendein Land Produkte liefert, das als Schurkenstaat gilt, und wir jetzt anfangen, ich kann ja vielleicht intern an die Datenbank kommen, kann da vielleicht ein paar Daten löschen, kann ein paar Aufträge löschen und dann wird da nichts aus der Lieferung, dann wäre das eben der falsche Weg. Dann mischen wir uns in fremde Dinge. Und ich möchte zu dem Thema, wie wir leben sollen, noch ein paar andere Bibelverse aufschlagen. Da wird es nämlich immer wieder betont, zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 4. In Vers 11 lesen wir, also in dem Kontext, in dem Zusammenhang geht es darum, dass wir Gott lieben sollen und dass wir einander lieben sollen, in Vers 9, dass ihr selbst von Gott gelehrt seid, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Also so sollte das Leben eines Gläubigen aussehen, ein stilles Leben. Er sollte ein stilles Leben führen und seine eigenen Angelegenheiten besorgen. ein vorbildlicher Bürger der Gesellschaft, ein vorbildlicher Arbeitnehmer, der mit eigenen Händen arbeitet. Auch das ist wichtig, nämlich im Kontext vom Römischen Reich, da war es so, dass jemand höher angesehen war, der zum Beispiel ein Gut besaß und Sklaven hatte, die für ihn arbeiteten, der gar nicht selbst arbeitete, sondern andere für sich arbeiten ließ. Das war höher angesehen im Römischen Reich. Das waren natürlich die Reichen, die würden keinen Finger krumm machen. Paulus sagt aber, als Gläubiger soll man arbeiten, soll man eben nicht einfach von anderen sich sozusagen nur bedienen lassen, sondern mit den eigenen Händen arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt und gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötigt habt. In Thessaloniki war es noch speziell das Problem, eine falsche Sicht in Bezug auf die Wiederkunft des Herrn, dass manche gar nicht arbeiteten, ja, dass manche einfach nur unnütze Dinge trieben und als Vorwand gaben, ja, der Herr kommt jetzt ja bald wieder. Dann gab es dann auch den Brief, wo es hieß, der ist schon wieder gekommen und so weiter. Da waren sie ein bisschen durcheinander. Und sogar wenn man jetzt kein Gut hatte, ja, ich meine, die Bibel sagt nicht, dass es falsch ist, ein Gut zu haben, aber auch wenn man ein Gut hat, dann gibt es dort Arbeit zu tun. Dann soll man da nicht wieder Pascha leben und eben nur alle für sich arbeiten lassen, sondern auch selber sich darum kümmern. Aber hier gab es manche, die hatten das eben nicht und haben trotzdem nicht gearbeitet und darauf gehofft, dass die Gemeinde oder andere sie dann schon irgendwie unterstützten. Das war natürlich kein gutes Zeugnis, sondern es war wichtig, selbst sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und so niemand nötig zu haben. Und das war ein Zeugnis auch außerhalb der Gemeinde. Und so war Paulus selbst ein Zeugnis. Paulus hat zwar auch immer wieder Unterstützung bekommen, aber es gab immer wieder Phasen in seinem Leben, wo er selbst arbeiten musste mit seinen eigenen Händen, um überhaupt überleben zu können. Und dann suchte er zusätzlich die Zeit für den Dienst. Es ist jetzt hier natürlich nicht so, denn die Bibel sagt auch, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, dass solche, die vollzeitig im Dienst des Herrn sind, dass die durchaus auch unterstützt werden können. Das ist dann ihre Arbeit. Der Dienst für den Herrn ist ihre Arbeit. Also sie arbeiten auch. Ja, es ist nicht so, dass sie dann nicht arbeiten, sondern sie werden unterstützt von Gläubigen, die das gerne tun. Und das ist so ihre Arbeit. Die sind nicht faul, sondern wir wissen, dass gerade Missionare und so weiter, dass die oft bis zur Erschöpfung beschäftigt sind und zu tun haben. Und manche sogar an die Grenzen geraten, dass sie Burnout-Syndrom oder so etwas bekommen, wie es heute genannt wird. Das ist durchaus auch möglich und somit ist es eben nicht so, dass zwangsläufig jemand, der keine normale Arbeit in dem Sinne tut, sondern für den Herrn arbeitet, dass er dann rumsitzt. Vielleicht gibt es auch solche, vielleicht gibt es auch welche, die das ausnützen und sich dann zurücklehnen und so ein bisschen Missionsarbeit tun. Ich meine, das ist durchaus möglich, aber grundsätzlich, wenn jemand das Anliegen hat, das Evangelium weiterzugeben und das wirklich ein wahres Anliegen ist, dann wird er nicht diese Haltung und diese Einstellung haben. Also hier, das ruhige Leben ist hier wichtig. Ein ruhiges Leben heißt jetzt nicht, dass man für den Herrn nichts tut. Ja, sondern es geht bei dem ruhigen Leben eben ähnlich wie Petrus hier sagt, man mischt sich nicht in Dinge ein, wo man sich nicht einmischen sollte, sondern man guckt, dass man seinen Lebensunterhalt verdient. Und dann natürlich, das wissen wir aus anderen Stellen der Schrift, zusätzlich die Möglichkeiten wahrnimmt, wie man dem Herrn dienen kann, wie man der Gemeinde dienen kann, wie man Ungläubigen am Evangelium dienen kann. Wir schauen eine weitere Stelle an. Auch im Thessalonicher, jetzt im zweiten Thessalonicher. Kapitel 3. Und da ist es genau die Situation, die ich geschildert habe bei den Thessalonichern. Kapitel 3, Abvers 11. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Dann gleich diese Aufforderung. Also mit stiller Arbeit, das ist das Zeugnis, das positive Zeugnis eines Christen, dass er mit stiller Arbeit sein eigenes Brot verdient. Das ist der Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus sogar, eben nicht unnütze Dinge treiben. Wir sehen also hier geht es nicht um solche, die sich fürs Evangelium vollzeitig eingesetzt haben, sondern es geht ganz klar um solche, die unnütze Dinge trieben, anstatt zu arbeiten. Und diese sollen mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und dann noch eine Stelle in Titus. Kapitel 3, Abvers 1. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk. Also Unterordnung unter die Obrigkeiten und gehorsam sein zu jedem guten Werk. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Wir wissen ja, dass es immer wieder diese Situationen gibt, dass Menschen meinen, sie müssten jetzt wirklich Dinge blockieren, seien es irgendwelche wichtigen G-Punkt-Punkt-Gipfel, dass sie da dann gegenwärtig sind. Und da gab es ja kürzlich ziemlich große Ausschreitungen, wo sich manche gefragt haben, passiert das wirklich in Deutschland? Weil wir es hier eben nicht mehr so gewöhnt sind, dass da sowas passiert. Und man könnte auch meinen, dass da eben manche Christen meinen, sie müssten bei sowas mitmachen, so diese ungerechte Weltordnung blockieren oder da Probleme machen. Und das ist eben genau nicht der Punkt. Wir sollen nicht streitsüchtig sein, geht hier hervor und uns den Obrigkeiten unterordnen. Wenn die Obrigkeit entscheidet, man muss einen Gipfel abhalten, dann muss der eben abgehalten werden, auch wenn er uns nicht passt oder wenn wir da gewisse Probleme sehen. Wir ordnen uns unter und sind gehorsam zu jedem guten Werk. Das ist doch das, was dann positiv ist, wenn Gläubige stattdessen, statt streitsüchtig zu sein, auffallen durch gute Werke. Dass sie auch niemand verlästern, dass sie eben nicht schlecht über andere reden. Und dazu gehört dann eben auch, nicht streitsüchtig zu sein. Und verlästern, gut, geht noch einen Schritt weiter. Da gehört ja auch sogar Verleumdung mit dazu. Indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Das muss unser Ziel sein, versuchen, sanftmütig zu sein gegenüber alle. Paulus sagt ja sogar, gegenüber den Verführern sollen wir sanftmütig sein, sie in Sanftmut zurechtweisen. Ja, Sanftmut heißt, dass wir zum Beispiel sie nicht anschreien und das auf eine ganz miese Art und Weise tun, aber doch, dass wir die richtigen Worte finden. Man kann die richtigen und klaren Worte auch auf eine bestimmte Art und Weise dem anderen weitergeben. Und wenn wir merken, der andere will nur streiten und möchte nicht darauf eingehen, dann sollen wir es einfach abbrechen, denn ein Diener des Herrn soll nicht streiten, sondern sanftmütig sein gegenüber jedermann, wie Paulus auch sagt. Und das ist der Kontrast zu Vers 3. Denn wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das ist das alte Leben und das ist vorbei. Das sollte vorbei sein, denn es ist etwas passiert ab Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Gott hat diesen Retter geschickt, Jesus Christus. Und dieser Retter, der hat uns nicht errettet, weil wir so gut waren. Er hat uns nicht errettet, weil wir so sanftmütig waren und solch ein stilles Leben geführt haben, sondern im Gegenteil, er hat uns errettet, obwohl wir unverständlich waren, obwohl wir ungehorsam waren, obwohl wir in die Irre gingen und mannigfachen Lüsten dienten. Im Epheserbrief sagt uns Paulus, wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Wir waren nicht besser als die anderen, wir waren wie die anderen und taten den Willen der Gedanken und des Fleisches. Und dann erschien die Menschenliebe Gottes, dann erschien Jesus Christus in dieser Welt und nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, denn die hatten wir nicht getan, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Hier sehen wir, unsere Errettung gründet sich nicht in unseren Werken, sondern allein in der Barmherzigkeit Gottes. Durch seine Barmherzigkeit, aufgrund seiner Barmherzigkeit, heißt es hier, hat er uns erneuert, hat er uns die Wiedergeburt geschenkt, hat er uns durch den Heiligen Geist erneuert und ihn reichlich über uns ausgegossen. Und da wir den Heiligen Geist ausgegossen haben in unsere Herzen, haben wir auch die Kraft, so zu leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Und, um darauf zurückzukommen, ein stilles, vorbildliches Leben zu führen. Deswegen keiner leide als Mörder, Dieb oder Übeltäter oder als jemand, der sich in fremde Dinge mischt. Es geht jetzt weiter in Vers 16. Und zwar heißt es da, wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Also wenn er rechtmäßig leidet, wenn er wirklich leidet um der Gerechtigkeit willen und nicht, weil er es selber heraufprovoziert hat durch falsches Verhalten, sogar durch Verbrechen. Nein, wenn er als Christ leidet, soll er sich nicht schämen. Und hier sehen wir, dass Petrus die Gläubigen Christen nennt. Das war nämlich nicht immer so. Und wir wollen kurz ein paar andere Bezeichnungen aufschlagen, um zu sehen, dass dieser Name erst später von den Gläubigen angenommen wurde. In Apostelgeschichte 1, da heißt es in Vers 15, und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach, es waren aber etwa 120 Personen beisammen, unter den Jüngern. Also die Gläubigen wurden Jünger genannt in dieser Anfangszeit. Es waren einfach Jünger, nämlich Jünger des Herrn Jesus Christus. Sie haben sich noch nicht Christen genannt. Dann in Kapitel 9, immer noch Apostelgeschichte. Da lesen wir, da antwortete Ananias, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Hier werden die Gläubigen Heilige genannt. Es sind die Heiligen. Warum werden Gläubige heilig genannt? Nicht, weil sie etwa heilig gesprochen worden sind, sondern weil sie geheiligt sind, weil der Herr Jesus sie durch sein Blut gereinigt hat und ihnen eine neue Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, geschenkt hat. Deswegen sind sie rein und können vor Gott treten, können in das Allerheiligste treten. Aber wir haben heute Morgen gesungen, wir stehen hier im Heiligtum. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt, denn Gläubige haben Zugang zum Allerheiligsten, Kraft der Gnade. Sie haben Zugang, weil der Herr Jesus den Weg freigemacht hat. Der Weg zum Allerheiligsten ist frei. Im Alten Testament konnten viele nicht bis zum Allerheiligsten vordringen, die konnten nur bis zum Heiligtum, manche konnten nicht mal bis dahin. Im Neuen Testament leben wir in einer Zeit, wo wir Zutritt haben zum Allerheiligsten, weil wir direkt Zugang zum Vater haben durch Jesus Christus. Wir sind geheiligt und es gibt nichts Trennendes mehr zwischen dem Gläubigen und dem himmlischen Vater. Und deswegen werden die Gläubigen auch Heilige genannt. Sie sind geheiligt, sie sind Heilige, weil sie in Christus sind. Deswegen Heilige. Heilige ist nicht da nun eine Bezeichnung gewesen und Jünger natürlich auch, sondern auch weiterhin war das eine Bezeichnung für Gläubige. In vielen Briefen grüßt Paulus die Gläubigen als heilig, als Heilige oder als Geheiligte. Und heilig heißt ja auch für einen besonderen Zweck abgesondert, nämlich für Gott, für den Herrn, um ihm zu dienen. Dafür sind wir abgesondert worden, dafür sind wir zu ihm gezogen worden und sind Teil seiner Gemeinde geworden, um ihm zu dienen als Heilige. Dann im gleichen Kapitel etwas weiter vorne haben wir noch eine andere interessante Bezeichnung. In Vers 2, Kapitel 9, Vers 2 der Apostelgeschichte. Und zwar geht es da um Saulus, der die Gläubigen verfolgte. Und es heißt in Vers 2, und er bat sich von ihm Briefe, also vom Hohepriester, er bat sich Paulus diese Briefe, nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Anhänger des Weges, das waren praktisch die Gläubigen der Anfangszeit, das waren Anhänger des Weges. Gut, welcher Weg ist gemeint? Da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Möglichkeit ist, dass es sich auf den Weg bezieht, der immer wieder zum Beispiel im Alten Testament in Jesaja erwähnt wird. Es wird aus einem Weg, wer darauf wandelt, wird nicht irre gehen und so weiter. Da gibt es verschiedene Anspielungen auf den Weg und dieser Weg wird mit dem Messias in Verbindung gebracht. Und dieser Weg hat sich jetzt erfüllt, dadurch, dass Jesus Christus in die Welt kam, können Gläubige dem Messias nachfolgen und sind somit Anhänger des Weges. Eine andere Möglichkeit ist, dass einfach Jesus Christus, er hat ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dass er der Weg ist und wer dem Herrn angehört und ihm nachfolgt, ist Anhänger des Weges, nämlich des Weges des Herrn zum Vater, der einzige Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen und somit auch eine treffliche Bezeichnung für die Gläubigen. Also so haben wir einfach als Beispiel Bezeichnungen für Christen, die eben noch nicht Christen genannt werden. Und dann sehen wir in Apostelgeschichte eine Veränderung in Kapitel 11, da lesen wir in Abvers 25, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Die Jünger, also nochmal die Bezeichnung Jünger, sie wurden zuerst Christen genannt. Also hier kam diese Bezeichnung erst auf. Und es ist ja ein Passiv. Sie wurden zuerst Christen genannt. Also ist sehr gut denkbar, dass sie von Außenstehenden Christen genannt wurden. Warum? Ja, das sind die, die immer von Jesus Christus sprechen. Ja, das sind die, die sagen, Jesus ist der einzige Weg. Also nennen wir sie Christen, so wie Anhänger, so wie es Herodianer gab und verschiedene andere Gruppierungen. Und hier wurden sie Christen genannt. Dann Apostelgeschichte 26. Da fragt Paulus den König Agrippa in Vers 27, also 26, Vers 27, glaubst du den Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Ein Christ werde. Und Paulus aber sprach, ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. So, Paulus sagt es noch nicht, ich wünschte mir, dass alle Christen werden, sondern dass alle werden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln, also Christen, die frei sind und dem Herrn dienen können. Und das ist der Wunsch von Paulus. Wir sehen aber hier im Petrusbrief und an einigen anderen Stellen, aber so oft wird das Wort einfach nicht verwendet, wir sehen hier, dass Petrus diesen Begriff auch für sich selbst in Anspruch nimmt. Er sagt, wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Also er übernimmt auf jeden Fall diesen Begriff für sich und somit bezieht er sich auf solche, die Christus angehören, die sein Eigentum geworden sind, die in Christus sind. So jemand ist ein Christ und hier in Verbindung mit Leiden, denn Christus hat gelitten, Christus hat den Zorn dieser Welt erfahren, Christus ist übergeben worden und getötet worden. Und so auch die, die in Christus sind, also die Christen sind, die zu ihm gehören. Also sehen wir eine Verbindung zwischen diesem Wort und Leid. Wenn er als Christ leidet, soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Und bis dahin möchte ich heute durchnehmen und nächstes Mal schauen wir uns den Vers nochmal an, speziell dann den zweiten Teil und gehen dann über auf diese Aussage hier, das Gericht beginnt beim Haus Gottes, weil wir uns natürlich auch fragen müssen, was ist damit gemeint. Ich fasse noch kurz zusammen. Als Gläubige sollten wir nicht auffallen, dadurch, dass wir Mörder sind, dadurch, dass wir Diebe sind oder sonst irgendwelche Verbrechen begehen oder die Ruhe des Staates stören, den Staat sabotieren und so weiter. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir sollen auffallen, dadurch, dass wir ein vorbildliches, ruhiges, stilles Leben führen, dass wir Gutes tun, dass wir zur Ehre Gottes leben und darin nicht müde werden, dass wir selbst eben unseren Lebensunterhalt verdienen, um niemand nötig zu haben. Und so als gute Bürger der Gesellschaft auffallen und nicht im negativen Sinne auffallen. Und wir haben durch die Gnade des Herrn, durch sein Erlösungswerk, durch seine Liebe zu uns auch die Möglichkeit, das zu tun. Wir haben Vergebung unserer Schuld und wir haben durch die Gnade des Heiligen Geistes, den er uns geschenkt hat, eben auch die Kraft, ein vorbildliches Leben zu führen und sind deswegen auch aufgefordert, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Und wenn wir dann trotzdem eben leiden, wirklich aus berechtigtem Grund, dann sollen wir Gott darin verherrlichen, dann sollen wir wissen, dass es um des Herrn willen und da dürfen wir uns auch darauf stützen, dass der Herr uns da durchträgt, dass er uns hilft und ja, dass er es ist, der uns zu überwindern macht. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Das Grundziel, und das hatten wir ja auch gesehen in unserem Leben, ist, dass Gott verherrlicht wird. Und das wünschen wir uns doch, das wünsche ich euch allen und, ja, und mir natürlich, dass uns das gelingen darf, egal welche Zeiten auch kommen, egal wie schlimm und wie dunkel auch die Zeiten werden, dass wir wissen dürfen, der Herr ist bei uns bis an das Ende der Weltzeit.